Limitbrecher, der Podcast für Mindset und mentale Transformation, Bewusstseinsexpansion jenseits der Norm. Der Limitbrecher-Podcast ist für alle Menschen, die immer wieder Bestehendes hinterfragen, über Bekanntes hinausgehen wollen und somit eine besondere innere Transformation für sich gestalten wollen, um dadurch eine neue innere Lebensqualität zu spüren, eine neue Lebenszufriedenheit und ein neues Lebensglück für sich gestalten können und mit einer gesunden Leistungsfähigkeit durch den Tag gehen wollen, um dadurch für sich selbst und auch für andere Menschen besondere Erlebnisse und Ergebnisse gestalten zu können. Hallo, mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Keynote Speaker, Mindset- und Mentalcoach, mehrfacher Buchautor und Ultracycling-Leistungssportler und freue mich, dass du heute bei dieser Ausgabe des Limitbrecher-Podcasts mit dabei bist. Ich wünsche dir viel Inspiration, dass du starke Impulse mitnehmen kannst und du das Motto des Limitbrechers immer stärker verinnerlichst: Breche deine Limits, sonst brechen sie dich. Entdecke in dir, was möglich ist. Also, lass uns starten. Los geht's. Es ist wieder Limitbrecherzeit. Schön, dass du mit dabei bist. Und heute gibt es im Limitbrecher-Podcast wieder ein ganz besonderes Interview. Denn ich habe heute im Limitbrecher-Podcast einen spannenden Gast. Freue mich sehr auf das Gespräch. Mein Gast ist Ausdauersportler und Abenteurer, Sportjournalist und Moderator, Gründer eines Endurance-Clubs, Coach und vor allen Dingen sicherlich auch immer wieder ein Limitbrecher. Und ich begrüße heute im Limitbrecher-Podcast ganz herzlich Marc Bannreuther. Lieber Marc, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Und wir haben sicherlich viele, viele Themen, über die wir sprechen und die sicherlich auch interessant für die Hörerinnen und Hörer sind.
Ja, servus Jürgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich tierisch, da zu sein. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir Schwierigkeiten haben werden, das kurz und bündig zu halten.
Ja, wir haben im Vorfeld ja festgestellt, Mensch, wir könnten wahrscheinlich stundenlang über viele Themen sprechen. Es gibt sicherlich ganz interessante Themen. Und lass uns doch mit einem Thema einsteigen, Marc, weil wir haben festgestellt, es jährt sich in ein paar Tagen wieder. Wir haben heute den 6. Mai, da nehmen wir das Interview auf. Und letztes Jahr am 9. Mai ist etwas ganz Besonderes passiert. Da warst du ja hautnah dabei, hast es auch entsprechend intensiv begleitet. Und zwar die 120 Challenge von Jonas Deichmann. Und da warst du natürlich mittendrin. Du warst auch für viele Dinge verantwortlich. So mit einem Jahr Rückblick, wie würdest du das heute denn einschätzen? Mit gewissem Abstand, wie geht es dir damit?
Ja, es ist unglaublich, dass es jetzt eben schon wieder ein Jahr her ist. Es ist Wahnsinn, was in der Zeit passiert ist. Natürlich waren diese 4 Monate auch komplett vollgeladen. Und ja, also auch retrospektiv, ich werde schon fast ein bisschen nostalgisch. Es war zwar eine sehr, sehr, sehr harte Zeit, aber natürlich auch ein einmaliges und super besonderes Projekt für mich, aus verschiedenen Gesichtspunkten auch ein Herzensprojekt, weil ich ja die Chance hatte, in unsere gemeinsame Heimat nach Hilpoltstein zurückzukehren. Also ich bin aus dem kleinen Örtchen Pyras, ganz in der Nähe von Hilpoltstein. Meine Oma hat in Hilpoltstein gelebt und ich hatte, nachdem ich am Internat war und eigentlich in München lebe seit vielen, vielen Jahren, die Chance, für 4 Monate zurück in die Heimat zu kehren. Und das hat das ganze Projekt für mich nochmal besonderer gemacht. Und ja, ich blicke mit durchweg positiven Assoziationen auf das Projekt zurück. Freue mich auch irgendwie, dass es da jetzt zu einem Jubiläum kommt, macht die ganze Sache, ja, verleiht dem was Besonderes. Also unser Gespräch heute natürlich auch super Timing, gut ausgewählt.
Absolut, also passt wunderbar. Lass uns doch gerne noch ein bisschen intensiver über dieses Thema sprechen. Du bist ja in diesem Projekt auch so als Edelsepp dann bekannt geworden. So ging es nach außen. Interessant ist natürlich, für viele Wie bist du zu diesem Namen denn gekommen? Also wie ist das entstanden? Woher kam die Idee und wie hat dich das bisher begleitet? Oder wie ist das so quasi, ja, dieser Name Edelsepp so in die Breite gekommen?
Also die Idee kam natürlich vom Jonas. Es war ein Spitzname, den der Jonas mir gegeben hat. Und die Geschichte dazu ist zurückzuführen auf Sepp Koss, den Radsportler, der ja bei der Tour de France als einer der besten, wenn nicht der beste Helfer im Peloton bekannt ist und unterwegs ist. Und da ich dem Jonas ja stets begleitet habe und ihm sein Essen gereicht habe und sogar am Kalvarienberg, den wir dann auch mal Bananenberg in Bananenberg umgetauft haben, ja, sogar die geschälte Banane schon gereicht habe, hat er halt scherzhaft gesagt, ja, du, das ist ja wie bei der Tour de France, du bist hier der Sepp. Und dann habe ich Sepp Kass. Und dann habe ich gesagt, naja, komm, ich schäl dir deine Banane sogar. Und dann hat er gesagt, ja, stimmt, du bist quasi die Edelform. Du bist quasi der Edelsepp. Und so kam es zu diesem Spitznamen. Und natürlich haben wir, fand ich das auch lustig. Und wir haben das dann so über die Zeit, über Social Media häufiger gespielt. Und das hat dann auch bei den Leuten Anklang gefunden, weil es halt so eine lustige Side-Story war. Das war sowieso meine schwierigste Aufgabe bei dem Projekt war ja, der Jonas hat 120 Mal im Endeffekt das Gleiche gemacht auf der gleichen Strecke und die Herausforderung dabei war natürlich, es für alle Zuschauer und TeilnehmerInnen spannend und spicy zu halten und natürlich waren dann diese kleinen Side-Stories super wichtig für uns und da, ja, war das natürlich eine von vielen schönen Geschichten, die wir erzählen konnten. Und natürlich werde ich mit diesem Namen in Verbindung gebracht und assoziiert. Und wir haben ja dann auch weiterführend nach dem Projekt zum Anfang des Jahres einen gemeinsamen Podcast gestartet, Jonas und ich, der auch Deichmann und Edelsepp heißt. Natürlich auch um da noch ein bisschen in nostalgischer Erinnerung zu schwelgen und auch dieses Sommermärchen vom letzten Jahr aufrechtzuerhalten. Im echten Leben bin ich aber nicht der Edelsepp und tatsächlich helfe ich gerne Leuten. Ich bin ja auch der Manager von einem Profi-Triathleten, dem Maximilian Sperl, und will auch ihm helfen, bestmöglich seine Karriere zu gestalten und dass er sich voll auf den Sport konzentrieren kann und das Maximum aus seinem Training rausholen kann. Und da bin ich gerne in der Helferrolle und auch bei meinem Sportverein 26 Miles bin ich als Coach gerne als Supporter und Pacer unterwegs. Also ich kann mich schon damit identifizieren, aber natürlich bin ich in all diesen Bereichen schon eher als Marc Bernreuther unterwegs als Edelsepp und ja. Dementsprechend kein Groll dem Namen gegenüber. Ist eine nette Geschichte, aber ich werde natürlich schon trotzdem lieber als ich selbst bezeichnet.
Marc, lass uns gerne mal nochmal bei dem Projekt vom letzten Jahr bleiben. Zwei Fragen dazu. Frage 1: Was hat dich in diesem Zeitraum besonders überrascht? Gab es da etwas? Und was waren für dich vor allen Dingen persönlich deine größten Learnings aus dieser Zeit, die du für dich mitnehmen und vielleicht auch jetzt oder auch zukünftig davon profitieren kannst?
Also was mich am meisten überrascht hat, ist, glaube ich, geht Hand in Hand mit dem, was uns alle am meisten überrascht hat, ist nämlich, wie wahnsinnig viel Anklang dieses Projekt gefunden hat. Nicht unbedingt nur in der Außenwirksamkeit, da war ich noch nicht mal so überrascht. Also ich bin davon ausgegangen, dass es ein hohes Interesse haben wird und wir hatten ja auch eine Strategie, wie wir das kommunizieren wollen und die ist voll aufgegangen. Also da bin ich wirklich, wirklich glücklich drüber. Aber es ist nicht vorherzusehen, dass da am letzten Tag, also ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen da sind, um zuzuschauen und um mitzulaufen vor allem. Also wir haben ja fast von Büchenbach bis Rot eine komplett durchgehende Menschenschlange gehabt. Das war schon unglaublich. Und damit war in dem Ausmaß, denke ich, wirklich nicht zu rechnen. Und das hat mich schon überrascht. Und mein größtes Learning. Also, wir sind hier ja im Limitbrecher-Podcast und ich kann mich mit dem Namen identifizieren. Ich bin jemand, der gern an die Grenzen und drüber hinausgeht, aber mein größtes Learning war trotzdem, dass auch mein Energiehaushalt wie der eines jeden Menschen limitiert ist und dass es wirklich zu einer tiefgreifenden Erschöpfung führen kann, wenn man 4 Monate lang am Stück jeden Tag 18 Stunden arbeitet und nebenbei noch Sport macht und zwischendurch mal eine Langdistanz in 8,39 einschiebt. Und vor allem auch mit ganz, ganz vielen Menschen ja in Kontakt und in Berührung ist und auch dieser soziale Akku irgendwann leer ist. Und das habe ich so intensiv und auch so nachhaltig jetzt durch das Projekt spüren können wie noch nie zuvor. Und ich habe das Learning daraus gezogen, dass ich da viel mehr Acht drauf gebe und mit meinem Energiehaushalt achtsamer umgehe. Auch weil ich festgestellt habe, dass ich natürlich in allen Lebenslagen deutlich besser und effizienter performen kann, wenn ich Energie habe und die nicht bis zum Letzten ausgeschöpft ist. Und dementsprechend nehme ich mir jetzt ganz bewusst meine Ruhephasen und höre stärker denn je auf meine innere Stimme und meinen Körper.
Okay, auch interessant, auch das ist Limit, das wir brechen dürfen, auch zu sagen, stopp, wenn es nicht mehr irgendwo weitergeht oder wenn wir spüren, hey, die Energie ist nicht so da. Wie war das für dich dann in diesen 4 Monaten, wo du das gespürt hast? War es dann schwierig, einfach zu sagen, hey, irgendwo bin ich auch am Limit, irgendwo merke ich, ich habe nicht mehr die Energie, ich brauche vielleicht auch ein bisschen, wenn es auch nur ein paar Tage sind, Distanz. Wie war das dann in der Situation letztes Jahr?
Ganz spannend, weil ich das selbst so gar nicht wirklich erkannt habe. Natürlich habe ich gemerkt, ich bin müde und auch in manchen Situationen dann ungewohnt schnell reizbar gewesen und dünnhäutig. Und retrospektiv ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Aber tatsächlich war die initiale Zündung ein Input, den ich von außen bekommen habe. Ich habe nämlich also ein großes Blutbild machen lassen und auch da sehr tief reinschauen lassen, auch mal so Hormonhaushalt und so weiter checken. Und letzten Endes war es dann ein Arzt, der gesagt hat, du hör mal, wie fühlst du dich eigentlich, weil deine Werte sagen, dass du hier komplett ausgebrannt und fertig bist. Und das war so am Tag also um Tag 100, 100 rum. Und das war dann ein Input, den ich von außen bekommen habe. Und dann habe ich mich mit dem hingesetzt und habe eben einmal durchdiskutiert, wie man jetzt damit umgehen könnte. Und habe da auch den Jonas mit ins Boot geholt, der sehr viel Verständnis dafür aufgebracht hat. Und dann haben wir gemeinsam beschlossen, dass ich mir ein Wochenende Auszeit nehme. Und an dem Wochenende bin ich weggefahren, habe das Handy ausgemacht, habe eine Freundin besucht in Innsbruck, die einen kleinen Sohn hat und habe mal wirklich also 2 Tage richtig Auszeit gehabt und bin dann zurückgekehrt und konnte die letzten 20 Tage dann auch wieder mitnehmen. Natürlich ist so ein Schaden nicht in 2 Tagen behoben, aber man kann sich so weit erden wieder, dass man dann noch mal ein bisschen durchhalten kann. Und erst als ich diese Info von außen bekommen habe, hat sich dann auch in mir manifestiert, ja, okay, stimmt, hier, es gibt verschiedene Symptome, die ich merke, dass ich nicht mehr voll da bin. Und es ist aber wichtig, dass ich voll da bin. Und deswegen haben wir dann diese Konsequenzen draus gezogen. Genau. Aber auch wieder erstaunlich, wenn man dann halt so in dem Projekt drinsteckt und im Tunnel ist, dann ist es mit der Achtsamkeit gar nicht so einfach, weil man ist da die ganze Zeit am Rumwerkeln und ja, schaut natürlich jetzt, hat keine ruhige Minute, um sich hinzusetzen und zu schauen, wie geht's mir eigentlich dabei. Und das war sehr, sehr, sehr spannend. Und genau, also sobald dann der Input von außen kam, war es mir auch klar und dann haben wir die Konsequenzen draus gezogen.
Also eine interessante Botschaft könnte ja auch sein, wirklich auch grundsätzlich mal so von Input von außen, gerade wenn er von bestimmten Menschen kommt, durchaus mal offen gegenüber zu stehen und vielleicht mal in sich hineinzuhören und zu sagen, Mensch, ist das wirklich so? Vielleicht spüren wir das ja auch oder häufig spüren wir das. Ich denke, das ist einfach auch so eine Botschaft, die wir gerne nach außen geben. Und natürlich war der Jonas, dass er in den Mittelpunkt gestanden bei diesen 120 Tagen. Aber jetzt auch die Tage, die Monate danach mag, wie hat das auch deinen Bekanntheitsgrad, gerade eben auch durch das Thema Social Media, du warst dafür verantwortlich, warst natürlich selbst auch immer involviert. Spürst du, dass sich das auch bei dir verändert hat, dass also du dadurch auch bekannter geworden bist, dass vielleicht der eine oder andere mehr jetzt auf dich zukommt, wie es vielleicht vor diesem Projekt 120 Langdistanzen am Stück war?
Du auf jeden Fall. Ganz besonders gemerkt habe ich es tatsächlich kürzlich, als ich auf Mallorca war, im Trainingslager 10 Tage in einem Triathlon-Hotel, wenn man sich in dieser Bubble bewegt. Also Leute, die das natürlich auch aus einem Eigeninteresse heraus das Projekt verfolgt haben, die mich erstaunlicherweise häufig zwar erkennen, wenn sie mich sehen, aber noch mehr, wenn sie mich hören, weil ich war ja ganz oft hinter der Kamera und habe aber viel geredet. Also man hat meine Stimme wiedererkannt. Das ist mir tatsächlich häufiger passiert. Und ja, natürlich habe ich durch das Projekt und meine zentrale Rolle darin schon auch an Aufmerksamkeit gewonnen. Das ist natürlich spannend, wenn man dann eigene Projekte umsetzt, wie jetzt zum Beispiel den Podcast oder YouTube-Videos oder eben auch Social-Media-Reichweite. Es ist mir jetzt persönlich aber nicht wichtig. Also mir sind die Leute in meinem engen Umfeld, in meinem Sportverein, in meinem Freundeskreis und die Leute, mit denen ich zusammen auch Wettkampfsport betreibe, das ist mir wichtig. Und diese Aufmerksamkeit, die quasi durch das Projekt dazugekommen ist, das ist natürlich schön und hilft auch andere Perspektiven kennenzulernen und einen Austausch zu fördern. Und da bin ich wirklich dankbar drüber. Aber ich versuche das eben auch trotzdem dann weiterführend ein bisschen zu trennen. Habe mich aber auch damit angefreundet, mit dem Gedanken, durch YouTube und Podcast und so vielleicht auch noch mehr Menschen zu erreichen, weil ich natürlich auch durchaus die positiven Seiten dadurch zu spüren bekomme. Wir haben zum Beispiel eine Spendenaktion gemacht dieses Jahr zum Jahreswechsel, also vergangenes Jahr praktisch, wo wir für den Münchner Kältebus gesammelt haben innerhalb, also auch von unserem Sportverein, aber dadurch, dass ich das dann über meinen Instagram-Kanal geteilt habe und auch meinen Podcast zur Sprache gebracht habe, wurden Menschen von außen darauf aufmerksam, es sind mehr Spenden zusammengekommen und genau das sind die, ja, die Punkte, für die ich dann auch eine größere Reichweite super, super hilfreich finde und gerne nutzen will. Dementsprechend, ich habe nichts dagegen, wenn das ja in Zukunft noch sich noch weiter ausbaut. Ja, und fand das aber trotzdem natürlich auch ganz spannend. Cool war auch, als ich während des Projekts habe ich neben dem Wochenende, das ich frei bekommen habe, um nach Innsbruck zu fahren, auch für den Allgäu-Triathlon frei bekommen, bin da nochmal am Start gewesen bei einem Triathlon-Rennen und da haben mich dann Leute einfach erkannt und zusätzlich angefeuert und geil wird's und so weiter. Diese geflügelten Worte, die es halt während des Projekts gab. Und das ist halt auch mega cool. Also beim Racen merke ich das schon, dass mich manche Leute erkennen. Auch jetzt beim Wings for Life World Run am vergangenen Wochenende bin ich mitgelaufen. Haben mir ein paar Leute zugejubelt, die ich jetzt persönlich nicht kannte. Und das ist halt, das ist schon richtig cool, auf jeden Fall.
Okay.
Ja.
Jetzt haben wir über diese Challenge 120 gesprochen. Du hast ja schon erwähnt, du hast ja bei der Halbzeit war ja das dann auch den Challenge Rot selbst mitgemacht in einer Top-Zeit. Also bist ja selbst auch Top-Sportler. Und Marc, ich habe mal was gelesen vor einiger Zeit, so sinngemäß von dir, so quasi Sport hat irgendwo das Leben gerettet, positiv beeinflusst. Das hat mich in dem Moment diese beiden Wörter oder diese Wörter sehr stark mal so in den Bann gezogen und ich habe mich gefragt, was steckt da dahinter? Lass uns doch gerne mal drüber sprechen. Also wie hat Sport so quasi dein Leben bereichert, vielleicht auch gerettet? Wann war das und wie bist du dazu gekommen, selbst der Sportler zu sein, der du heute bist?
Ja, ich bin von der Persönlichkeit her schon tendenziell eher all in und ich habe gerne Spaß und ich bin 10 Jahre aufs Internat gegangen und da habe ich auch schon viel Sport gemacht, aber ich habe auch gerne gefeiert. Ich habe gerne Alkohol getrunken, ich habe gerne Party gemacht und nachdem die festen Strukturen des Internatslebens weggebrochen sind und ich rausgelassen wurde nach dem Abitur in die freie Welt, bin ich da so ein bisschen in falsches Fahrwasser gekommen, würde ich mal sagen. Also ich habe den Sport vernachlässigt, ich habe mein FSJ und mein Studium schon weiter ernst genommen, aber für mich war das Wichtigste trotzdem Spaß haben, Party machen und so weiter. Und das war kein besonders gesunder Lifestyle. Und ich bin schon auch würde mich selbst schon auch tendenziell eher als suchtanfällig bezeichnen und habe in diesen, ja, 19, 20, 21, in diesen Jahren, in dem Alter, dann schon auch einfach viel Alkohol getrunken, beispielsweise. Ich habe in den Jahren auch jetzt nicht viel oder nicht fest geraucht, aber immer mal wieder geraucht und einfach ungesunde Habits entwickelt. Und das hat sich dann natürlich schon trotzdem auch auf alle Lebensbereiche ausgewirkt. Ich habe mich ungesund gefühlt. Ich war nicht besonders glücklich. Ich habe tatsächlich sogar auch eine gewisse Form von einer Depression entwickelt. Ich habe dann irgendwann meine Fahrerlaubnis verloren und hatte wegen so einer Clubschlägerei dann auch mal einen Gerichtstermin. Also wirklich dann auch keine schönen Sachen. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich festgestellt habe, gut, ich muss hier jetzt was ändern und umkrempeln und habe zu dem Zeitpunkt mich dann zurückerinnert, dass mir früher das Laufen schon viel Spaß gemacht hat und ich auch ein gewisses Talent dafür hatte und habe mich dann als Resultat quasi aus diesen Überlegungen für den Marathon angemeldet in München. Und diese Wettkampfanmeldung war mein Anker, um zu sagen, gut, okay, ich ändere jetzt hier was, ich bereite mich da auch mal gescheit drauf vor und so weiter. Und dadurch habe ich gespürt, wie viel Spaß mir das macht. Oder ich habe es wieder gespürt, wie viel Spaß mir das macht. Und ja, habe da dann quasi eine Kehrtwende eingelegt und das war 2013, also vor 12 Jahren jetzt. Und seitdem bin ich immer mehr in die Richtung Sport und immer weniger. Also ich gehe immer noch gerne feiern, aber ich habe natürlich jetzt immer im Hinterkopf diese persönlichen Zielsetzungen, die ich habe, auch die Vergleichbarkeit mit mir selbst. Ich will mich immer weiterentwickeln und der Sport hat mir da unfassbar viel gelehrt, gibt mir einen Anker und Halt und gibt mir auch einen roten Faden dafür, wie ich mein Leben führen möchte. Und deswegen natürlich diese leicht überspitzte Formulierung, aber vielleicht auch gar nicht so sehr, weil Stairway to Heaven, Highway to Hell heißt es ja so schön. Also nach unten geht's sehr schnell, nach oben ist der Weg recht mühselig. Und dementsprechend, ja, bin ich schon der Meinung, dass der Sport mir mein Leben gerettet hat.
Also diese Anmeldung, München-Marathon, die hat vieles verändert. Du hast gesagt, da bin ich wirklich mal anders dran geblieben, habe mich gut vorbereitet, hast es wieder gespürt. Du hast gerade schon gesprochen, so von Zielen auch, die da noch anstehen. Lass uns doch das gerne mal aufnehmen. Was gibt es denn da so kurz-, mittelfristige Ziele so in deinem Leben als Sportler oder generell, wo du sagst, Mensch, heuer oder auch vielleicht nächstes, übernächstes Jahr, sind da einige Ziele so auf der Agenda?
Ich habe, also, willst du Gott zum Lachen bringen, dann erzähl ihm von deinen Plänen.
Ja, genau.
Dementsprechend, ich setze für mich sehr, sehr gerne Ziele, spreche nicht so unfassbar viel oder gerne drüber, aber wir können gerne so ein paar Dinge abklappern, die für mich schon noch auf der Bucketlist stehen. Ich habe aktuell eine Marathon-Bestzeit von 2:39 hochstehen und ich würde sehr, sehr gerne irgendwann in meinem Leben nochmal an der 2:30-Marke kratzen. Das ist so eins meiner Ziele. Dann im Triathlon gibt es einfach so ein paar Rennen, die mich noch interessieren würden, die ich gerne machen würde. Aber es ist jetzt gar nicht unbedingt so dieses, ich muss unbedingt nach Hawaii-Thema, weil ich die, also Hawaii war vor 10 Jahren cool, als man sich's noch leisten konnte und so. Jetzt 26 kehrt ja alles wieder nach Hawaii zurück, wurde kürzlich announced. Dementsprechend finde ich es dann schon wieder ein bisschen reizvoller. Aber das muss man sich erst mal leisten können. Nichtsdestotrotz mache ich dieses Jahr auch wieder zwei Triathlons auf jeden Fall. Eine Mitteldistanz in 3 Wochen im Kraichgau und eine Langdistanz in 6 Wochen in Klagenfurt. Wenn da jetzt eine Quali für eine WM rumkommen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich schon in der Schlange anstellen oder die Kreditkarte dabei haben bei der Slotvergabe. Das schon, aber das ist es gar nicht so sehr, was mich reizt. Es sind eher so So Dinge für mich, bestimmte Projekte, die ich noch machen will. Also ich will jetzt schon die nächsten Jahre, solange ich kann, noch meine Leistung ausbauen, einfach ja, schneller und besser werden und dann irgendwann den Switch hinmachen zu Ultradistanzen. Und da würde ich halt einmal im Leben schon gerne den UTMB laufen. Das ist auch so ein klassisches Löffellisten-Ding von mir. Und ja, genau. Gute Zeit mit meinen Freunden haben. Ich habe in meinem Umfeld schon ein paar Verrückte. Wir haben jetzt den Plan, dieses Jahr im Herbst zum Beispiel einmal ein Trailrunning-Projekt in China zu machen. Und dadurch lerne ich halt ein neues Land kennen. Und im Zuge dessen gehen wir aber auch an unsere Grenzen und also haben da so ganz, ja, eine besondere Zeit. Und diese Dinge will ich machen können und dabei Spaß haben können und meinen Körper spüren und gesund sein.
Okay. Also es steht einiges an, einiges
Ja.
auf dem Plan. Wobei ich glaube, du hast ja in Rot lebenslanges Stadtrecht bekommen, oder? Also das
Habe
war
in Rot lebenslanges Startrecht, genau. Aber ich habe gerade vorhin ja schon.
aber das hat mir jetzt in der Aufzählung gefehlt. Bist du heuer nicht am Start in Rot oder wie sieht es da aus?
Nee, genau. Das ist, ich habe ja gerade vorhin kurz erzählt, dass ich mit Max Sperl zusammenarbeite. Wahnsinnig talentierter, schneller Triathlet, der dieses Jahr sein Langdistanzdebüt gibt in Rot. Und da will ich natürlich eher an der Seitenlinie stehen und ihn supporten, genau, wo immer ich kann. Außerdem starte ich ja 2 oder 3 Wochen vorher in Klagenfurt selbst und ja, dadurch, dass es lebenslanges Startrecht ist, hab ich das Gefühl, dass sich auf jeden Fall noch die eine oder andere Chance ergeben wird. Und dieses Jahr bin ich in der Supporterrolle dabei und wer weiß, nächstes Jahr dann vielleicht wieder selbst. Da ist es natürlich auch so. Ich habe jetzt eine 8,39 stehen. Natürlich will ich nicht das nächste Mal mitmachen und langsamer sein. Also es wäre schon super cool, wenn da noch eine sportliche Entwicklung stattfinden könnte. Und ich glaube, ich bin auch noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt, was meine Leistungsfähigkeit anbelangt.
Okay, ich habe auch gelesen, so eine Frage, das härteste, was du gemacht hast, da hast du geantwortet, die 120 Langdistanz mit Jonas, dieses Projekt. Aber habe ich was gelesen, das emotionalste Sportereignis 2017, Challenge Rot.
Ja, auf jeden Fall.
War das der erste Marc, den du da gemacht hast in Rot? Und was war so dieses Emotionale einfach auch, wenn du dich noch zurückerinnerst? Ist ja schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, das bleibt ja immer, solche Erlebnisse.
Du, das war ganz besonders, weil ja, es ist ja mein Heimatrennen und ich hatte 2017 von Tuten und Blasen noch gar keine Ahnung. Also ich habe davor einen Triathlon gemacht und das war der Memmert-Rotsee-Triathlon 2 Wochen vorher. Und ich hatte keinen Peil, was ich da mache. Also damals dachte ich natürlich schon, dass ich einigermaßen durchsteige, aber jetzt weiß ich, ich hatte überhaupt keinen Schimmer. Und es war für mich schon damals auch eine unglaubliche Hürde. Und dann quasi vor heimischem Publikum da zu racen, Leute von früher zu sehen, meine Oma an der Strecke zu haben und auch Freunde, die quasi aus München und aus sonst wo in Deutschland extra angereist sind, um da zuzuschauen und mir zuzujubeln. Das war hochgradig emotional und dann letzten Endes wirklich das erfolgreich abzuschließen und da über die Ziellinie zu laufen, das war, ja, also Sebastian Kienle hat das auch mal in dem Gespräch gesagt, in unserem Podcast, das erste Mal kannst du nicht wiederholen, ne? Das erste Mal ist immer was ganz Besonderes und klar, im Folgejahr war ich dann noch mal ein bisschen schneller. Letztes Jahr war auch ganz, ganz, ganz besonders, aber das erste Mal ist das erste Mal. Und das war schon der absolute Wahnsinn. Ja.
Okay. Jetzt hast du ja schon gesagt, einfach auch so als Sportler, Triathlet, geht es auch darum zu gucken, hey, was steckt noch in mir? Also so diese Zeiten, hast du gesagt, Marathonzeit, eventuell an der 2:30 zu kratzen, 8:39 war es jetzt letztes Jahr in Rot. Nimm uns doch gerne nochmal mit, was braucht es denn? Klar, Training und gutes Training, strukturiertes Training, aber was ist denn insgesamt notwendig, um dieses Potenzial, das wir wirklich so in uns tragen, letztendlich dann auch zur Entfaltung zu bringen. Aus deiner Sicht, was ist da ganz entscheidend?
Das Schöne beim Triathlon ist es ja, dass es unfassbar viele Stellschrauben gibt. Ich denke, dass was über allem steht und was wirklich nicht zu ersetzen ist, ist die Konstanz einfach. Also gibt ja diese schönen kurzen punchy Sätze. Consistency is key. Also einfach ohne Riesen das Rad neu zu erfinden oder Riesensprünge zu machen, einfach immer dranbleiben und langfristig denken, ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und dann gibt es aber auch für mich persönlich noch unglaubliche also Potenziale und Dinge, wo ich weiß, dass es Stellschrauben sind, die sehr einfach zu drehen sind, mit denen man sehr, sehr viel rausholen kann. Das ist ergänzend zum normalen Training einfach ja, gezieltes Krafttraining zu machen. Ich merke, dass ich von Jahr zu Jahr mental mich wahnsinnig weiterentwickle und da auch noch mal ja unglaubliche Potenziale stecken, wenn ich jetzt zurückblicke, 2017, 2018, wie ich da rangegangen bin, auch mit welcher Verbissenheit und mit welchem Ehrgeiz. Ehrgeiz ist da gut, ne, für Weiterentwicklung. Das ist schon so. Aber trotzdem einfach Gelassenheit und Zuversicht, das kommt erst durch Erfahrung. Das ist einfach so. Manche Leute, die ich kenne, haben so eine gottgegebene Gelassenheit. Das ist cool, aber auch die können sich dahingehend weiterentwickeln. Und ja, da ist natürlich so Themen wie Visualisierung oder auch mal wieder zurückblicken, wo komme ich eigentlich her, was sind meine Erfolge und wo habe ich die besten Leistungen abgerufen und was hab ich da besonders gut gemacht. Das sind ganz einfache Instrumente, die man hernehmen kann, um dann wirklich aktiv auch eine Verbesserung herbeizuführen. Und dementsprechend glaube ich, dass ich noch nicht mal irgendwas wahnsinnig groß ändern muss, sondern das einfach das Training weiter durchziehen und ja, die Erfolge feiern und das Positive mitnehmen und sich das vor Augen führen, dass das allein schon dafür reicht, um in den nächsten Jahren, wo ich körperlich noch leistungsfähig oder Leistungsfähigkeit aufbauen kann, dass das dann ganz natürlich passiert.
Okay.
Gesund bleiben.
Ja, absolut. Das ist die Grundvoraussetzung. Das ist das Fundament überhaupt. Gibt es von den drei Disziplinen eine Disziplin, Marc, wo du sagst, daher kommst du? Das ist so quasi ja die stärkste oder vielleicht auch Lieblingsdisziplin?
Also, was in Rot ja ganz schön ist, man kann immer sich im Vergleich mit den anderen die Zeiten anschauen und ich bin wirklich in allen drei Disziplinen sehr, sehr ausgeglichen. Tatsächlich mittlerweile mit einer im Vergleich mit anderen Triathleten, nicht weil ich das selber so sehe, Stärke im Schwimmen. Komme aber schon vom Laufen. Also eben, ich habe früher Teamsport gemacht, Fußball und Hockey gespielt, wurde immer zu den Laufwettbewerben vom Internat geschickt. Irgendwann habe ich die Stärke so ein bisschen verloren durchs Feiern. Aber es war dann eben auch der München-Marathon, der mich zurückgeholt hat. Und ich habe dann erst mal ein paar Jahre nur Laufen gemacht und mich da weiterentwickelt. Und dementsprechend, das ist so schon meine Comfortzone. Bin aber ja, recht ausgeglichen, wie gesagt, in allen drei Disziplinen und lieb auch alle drei Disziplinen. Also im Trainingslager, vor allem jetzt so im Alltag das Radfahren und Rollefahren, das gibt mir gar nicht so wahnsinnig viel, aber so, also grundsätzlich Radfahren und auch das Fahrrad als Fortbewegungsmittel und mit dem Fahrrad verreisen und so, es ist unglaublich schön für mich. Ich liebe es, das Meditative des Schwimmens zu haben. Und ich habe da, glaube ich, auch ein gewisses Talent fürs Schwimmen. Und genau, und das Laufen bleibt aber meine Kernsportart, wo ich auch durch 26 Miles, meinen Sportclub, mit den meisten Leuten in Verbindung stehe und mit den meisten Leuten zusammen trainieren kann. Und da ist meine Liebe fürs Laufen. Und dementsprechend kann ich auch mit dem Triathlon jetzt erstmal nicht aufhören, weil alles drei für sich macht mir einzeln Spaß. Und dann muss man es auch zusammen machen.
Lass uns mal ein Thema noch aufgreifen. Du hast gerade gesagt, mit dem Fahrrad verreisen. Das war ja auch was. Wahrscheinlich könnte man da eine separate Podcast-Folge machen. Aber ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren war sogar in der lokalen Zeitung ein Bericht, als du losgefahren bist, so quasi mit dem Rad in die Welt hinaus.
Ja.
Willst da einfach auch gerne noch ein bisschen was dazu sagen, weil ich finde es sehr, sehr spannend, was du erlebt hast, welche Learnings du da sicherlich auch mitnehmen konntest, wie lange du unterwegs warst und was da genau einfach auch in dieser Zeit passiert ist, wo du unterwegs warst und wie lange du weg warst oder mit dem Rad unterwegs warst.
Ja, sehr gerne. Das ist wahrscheinlich das prägendste Projekt oder Erlebnis meines Lebens gewesen. Ich versuche es aber mal komprimiert abzuhandeln. Ich bin damals 2018 nach dem Challenge in Rot, den wollte ich noch mitnehmen, im August losgefahren mit dem Fahrrad, bin ich in Pyras losgefahren und bin insgesamt durch 20 Länder 12.000 Kilometer gefahren und quasi der weiteste Punkt, den ich der weitest entfernte Punkt, den ich erreicht habe, war Vietnam. Also ich bin quasi mit dem Fahrrad von Pyras nach Vietnam gefahren. Ja, bin alleine unterwegs gewesen die meiste Zeit und hatte mein Zelt dabei. Und das war einfach also die oberste Zielsetzung war einfach zu verreisen, einen langen, ausgedehnten Urlaub zu machen, auch über viele Sachen mal nachzudenken, aber dabei eben was zu erleben, ein Abenteuer zu erleben und auch möglichst langsam unterwegs zu sein, damit man ja sich mal entschleunigt und alles wirklich mal um sich rum mitbekommt und spürt. Und all das konnte ich in den 10 Monaten wirklich sehr gut, ja, sehr gut für mich abhandeln und mitnehmen. Und ich bin auf jeden Fall sehr an dem Projekt gewachsen. Natürlich habe ich viel kulturell dazugelernt. Ich habe viel über mich dazugelernt. Und die einprägendste Erkenntnis daraus war aber trotzdem, dass alles doppelt so viel Spaß macht, wenn man Freude teilen kann. Also immer, wenn ich mit Leuten zusammen war, die ich unterwegs kennengelernt habe und dann Freundschaften entstanden sind oder wenn ich unterwegs Freunde getroffen habe, waren das die einprägendsten Momente und die besten Zeiten, die ich hatte. Und immer wenn man sich dann wieder von den Leuten verabschiedet hat und sich getrennt hat, wurde es erstmal schwieriger und auch wieder unangenehmer. Und das ist wirklich die Haupterkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, ist zusammen ist alles besser.
Okay.
Und das war auch Teil der Motivation daraus, warum ich dann eben 26 Miles gegründet habe, um durch Sport Menschen zu verbinden und auch aus einer ganz egoistischen Perspektive im Sport mehr Verbindungen zu haben zu anderen Leuten.
Okay. Da wollen wir gerade am Schluss noch drüber sprechen, über die 26 Miles. Eine Frage noch, jetzt hast du verschiedenste Länder mit dem Fahrrad einfach auch erlebt oder bist in diese Länder mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Jetzt gibt es immer so diese Außensicht, also die uns vermittelt wird, und diese Innensicht, wenn man diese Länder, diese Menschen in den Ländern selbst erlebt. Wie war denn das für dich? Also wie hast du so die Menschen in den Ländern wahrgenommen? Häufig höre ich immer, dass das häufig sehr offen passiert, sehr gastfreundlich passiert. Wie hast du es denn wahrgenommen, gerade so in Ländern, die ein bisschen weiter weg so von uns, von Europa sind? Du hast gesagt, Vietnam war es das weiteste Land, wo du dann
Ja.
unterwegs warst.
Also Gastfreundschaft wird auf jeden Fall in den allermeisten anderen Ländern und je weiter man von Deutschland wegkommt, vor allem, das ist leider ein bisschen auch die Erkenntnis gewesen, dass wir da nicht Weltmeister drin sind in Gastfreundlichkeit und Offenheit, wird auf jeden Fall groß geschrieben und ich wurde überall mit offenen Armen, einem hohen Maß an Aufmerksamkeit, Offenheit und Zuneigung empfangen und dadurch konnte ich natürlich auch ganz schnell und tief eintauchen in das Leben dort in den jeweiligen Ländern. Und ich war ja auch unglaublich viel in muslimischen Ländern unterwegs und da war natürlich auch die Erkenntnis, dass ich mir vor Kriminalität eigentlich keine Sorgen machen muss. Eine der großen Herausforderungen ist ja, dass man, wenn man alleine unterwegs ist, beispielsweise beim Einkaufen, all sein Hab und Gut vorm Supermarkt parkt oder auch, wenn man mal in ein Restaurant geht oder ja, wenn man irgendwo übernachtet. Und da habe ich mir aber nie wirklich Sorgen gemacht. Das einzig Gefährliche, was mir da draußen begegnet ist, war der Straßenverkehr. Der wird natürlich auch, je weiter man sich von Deutschland entfernt, auch absurder. kann man jetzt so gar nicht sagen, aber Straßenverkehr ist wirklich die einzige wirklich große Gefahr da draußen, würde ich sagen. Ich hatte ein unangenehmes Erlebnis, da bin ich im Schlaf beklaut worden, da habe ich in der Hängematte geschlafen, das war an meinem letzten Tag in Sri Lanka und jemand hat mir einen Rucksack geklaut, der unter der Hängematte war, so dass ich ihn natürlich nicht gespürt habe. Ich dachte, mit meinem leichten Schlaf kriege ich das auf jeden Fall mit. Letzten Endes war das, also bin ich mir relativ sicher sogar, dass das eine Person war, mit der ich am Abend davor noch gesprochen habe, der hochgradig betrunken war, der mir das, der mir die Sachen geklaut hat. Und das war wirklich das einzige unangenehme Erlebnis. Dementsprechend, ja, genauso wie du es beschreibst, habe ich es auch wahrgenommen. Sehr gastfreundlich, sehr offen, sehr schön. Teilweise sogar so weit, dass es dann schon unangenehm wurde. Also mein bestes Beispiel dafür ist der Iran, die wirklich sich gar nicht mehr, also die wollten mir wirklich den Himmel auf Erden bereiten und das war teilweise sehr anstrengend, weil wenn du 180 Kilometer in der Hitze Rad fährst, willst du manchmal am Abend auch nur deine Ruhe haben. Und sobald ich angehalten habe, um mal kurz nach dem Weg zu schauen oder sonst irgendwas, war eine Traube Menschen um mich rum, die mir alle Wunder was angeboten haben. Und da wurde es mir tatsächlich dann teilweise schon zu viel des Guten, was ja eigentlich schön ist in dem Moment, aber durchaus anstrengend und fordernd sein kann. Ja.
Eine abschließende Frage noch. Du hast vorher gesagt, du hast viel über dich auch noch mal so quasi gelernt. Willst du es kurz teilen, was das genau war, was du selbst noch mal bei dir erkannt hast, gerade wenn du so unterwegs warst über längere Zeit?
Also man hat unglaublich viel Zeit, ja, um über alles nachzudenken, wenn man den ganzen Tag im Sattel ist und alleine ist. Und das war auch ein bisschen die Zielsetzung des ganzen Unterfangens. Ich habe eine sehr lebhafte Vergangenheit. Also ich bin, ja, meine Mutter war sehr jung, als sie mich bekommen hat, und alleinerziehend. Ich bin dann sehr, sehr jung mit 8 Jahren aufs Internat gekommen, einfach weil, ja. Weil am Land, wo nicht mal ein Bus fährt, ich einfach die ganze Zeit, ich habe sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht, weil ich halt unglaublich viel Energie hatte schon auch als Kind. Also ich war da wirklich gut aufgehoben am Internat. Aber dadurch entfremdet man sich natürlich auch so ein bisschen, oder wird man entwurzelt und entfremdet sich auch so ein bisschen von der eigenen Familie. Dann war ich 10 Jahre dort, bin zurückgekommen, hatte eben diese sehr durchwachsene Phase, und habe einfach, glaube ich, wie jeder Mensch, viele eigene Themen, die mich, ich bin auch ein Overthinker, also ich denke viel, viel nach und hinterfrage sehr viel und so weiter, und habe mich da auch so ein bisschen auf die Suche begeben nach dem, was ich eigentlich vom Leben will und möchte. Und in all diesen Bereichen habe ich auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Ich bin weit davon entfernt, zu sagen, dass ich irgendwo eine abschließende Erkenntnis gefunden habe. Ich glaube, das tritt nie ein. Aber ich habe in der Zeit auf jeden Fall wahnsinnig viel Fortschritt gemacht in den einzelnen Bereichen. Und ja, das allein deshalb war es schon sehr, sehr, sehr wertvoll.
Okay. Und du hast ja gesagt, gemeinsam ist einfach mehr Freude dabei, was sicherlich auch eine Erkenntnis, wo du dann gesagt hast, hey, ich habe diesen Club 26 Miles gegründet. Ich lese manchmal in Social Media auf Instagram manchmal was von Tempo Tuesdays oder so in diese Richtung. Willst du mal da nochmal schildern, was das genau ist, wie viel ihr seid, wer überhaupt dazu kommen kann? Jeder, der sportlich ist, der ambitioniert ist im Laufen. Sagt gerne dazu noch etwas, weil wir wissen ja nie, wer so einen Podcast hört und vielleicht auch sagt, Mensch, klingt interessant, vielleicht wäre das auch was für mich. Willst dazu gerne noch ein bisschen was sagen?
Ja, sehr gerne. 26 Miles ist erstmal als Hobby gestartet und war halt ein klassischer Lauftreff. Also wir hatten einen Treffpunkt und wir haben uns zu einer festen Zeit in der Woche dort immer zum Laufen getroffen und für die ersten 2 Jahre waren wir nie mehr als 10 Leute, sondern es war einfach so ein, hey, lass mal einmal pro Woche einen Social Run machen und zusammenlaufen. Und mit der Zeit ist es aber immer weiter gewachsen, natürlich auch so ein bisschen der Schneeballeffekt. Leute haben dann mal Leute mitgebracht, davon erzählt und so weiter. Und als wir dann eine gewisse Gruppengröße erreicht haben, Ja, habe ich mir gedacht, lass dem Kind doch mal einen Namen geben. Und dadurch ist dann eben 26 Miles entstanden. Und das hat sich dann einfach über die letzten Jahre ganz natürlich weiterentwickelt. Ich habe noch die anderen beiden Bereiche meiner Leidenschaft mit reingebracht. Also wir gehen auch mal, haben auch ein Schwimmtraining pro Woche, das wir anbieten. Und gehen im Sommer auch mal miteinander Radfahren. Aber der Kern ist schon trotzdem noch das Laufen. Dann haben wir Partnerschaften dazu gewonnen. Mittlerweile treffen wir uns zweimal die Woche im Ryzen Store in München. Ryzen ist ein Partner. Also das Ganze hat eben einfach, ist auf eine natürliche Art und Weise gewachsen und größer geworden. Was gleich geblieben ist, jeder kann einfach zu unserem Training kommen und gratis teilnehmen. Durch die Coaches, die wir haben, die alle relativ ambitionierte LäuferInnen sind, haben wir schon ein gewisses Performance-Niveau, bauen aber das Training vor allem am Dienstag, wo wir Intervalle laufen. Also heute Abend ist Bahntraining, laufen wir Intervalle. Und das bauen wir so auf, dass jeder und jede das in seiner individuellen Pace laufen kann. Also ist immer nach Zeit gestaffelt, also dementsprechend so, dass jeder für sich das Maximum rausholen kann oder eben genau, was man an dem Tag eben erreichen möchte. Und man aber trotzdem zusammen trainiert. So. Und mittlerweile sind wir bei all unseren Läufen so zwischen 50 und 70 Leute. Und es gibt auch ein Mitgliedschaftssystem, wo man dann quasi bei unseren Partnerbrands, das ist Powerbar, das ist Blackroll, das ist Ryzen, das ist Hoka, da kriegt man dann bestimmte Vorteilspreise, also Rabattcodes und wir machen übers Jahr verschiedene Veranstaltungen. Jetzt am kommenden Wochenende haben wir zum Beispiel in Chiemgau ein Trailcamp für 30 Personen. Da hat man als Mitglied dann sozusagen, wird man als erstes informiert, hat da so ein gewisses Vorkaufsrecht. Aber das Training selbst, wie gesagt, bleibt for free. Und genau, wir sind mittlerweile auch bei WellPass und Urban Sports Club. Da kann man sich dann einchecken, bevor das Training losgeht und bekommt dann nach dem Training gratis noch Getränke oder donnerstags, wo wir morgens unseren Easy Run machen, unsere Morning Miles. Da laufen wir in zwei verschiedenen Pace-Gruppen. Einmal 7 Kilometer in 5,45 und einmal 9 Kilometer in 5,15. Wenn wir weiter wachsen, werden wir noch eine dritte Pace-Gruppe aufmachen müssen. Und danach gibt es immer besten Frodissimo-Kaffee und Franzbrötchen. Und die sind quasi auch in der Mitgliedschaft inbegriffen. Oder wenn man sich dann eben über Urban Sports Club oder Well Pass eincheckt, dann ist es da mit drin.
Okay, klingt doch verlockend. Also von dem her interessant. Also wenn jemand Interesse hat in oder aus der Umgebung von München kommt, ich glaube, das ist natürlich wahrscheinlich so das Einzugsgebiet, dann gerne da mal informieren und wer läuferisch ambitioniert ist, gerne mal mit vorbeischauen, würde ich sagen, oder?
Ja, genau, auf jeden Fall. Und wir planen jetzt auch, das noch zu erweitern und auch One-on-One-Coachings anzubieten, weil natürlich, also wir haben, wie gesagt, bei unseren Coaches viele, viele Jahre an Expertise und Erfahrung aus den verschiedenen Bereichen. Wir haben einen Ultra-Trailrunner, wir haben zwei Triathleten und können da wertvolles Wissen teilen. Und das wird jetzt in den kommenden Wochen auch noch dazu kommen, dass man da eben auch so Einzelcoachings noch buchen kann. Genau. Und so ist es irgendwie mein kleines Projekt, das mittlerweile gar nicht mehr so klein ist und da schön gedeiht und wächst und einfach wahnsinnig viel Spaß macht und auch so ein bisschen auch eine experimentelle Spielwiese ist für eben Merchandise oder Events oder da kann man sich ja wirklich in alle Richtungen austoben und da wird bestimmt noch ganz viel Spannendes passieren in den nächsten Jahren.
Aber es ist auch interessant, wie du gesagt hast, am Anfang war das überschaubar und wie das mit der Zeit einfach auch gewachsen ist, das Ganze und wahrscheinlich auch noch weiter wächst. Ne? Das ist ja eigentlich das Interessante.
Ja, eben. Und das ist eigentlich ja das beste Feedback, das man bekommen kann. Wenn mehr Leute kommen, dann heißt es, dass es denen, die kommen, Spaß macht und die dann vielleicht sogar noch weitere Leute einladen. Und ja, was ich immer wieder höre, ist, Donnerstag 7 Uhr, ne? 7 Uhr morgens laufen ist für viele doch also schon eine Hürde, aber dadurch, dass man es zusammen macht und da so eine große Gruppe ist, ist es wie geschenktes Training. Das ist for free quasi. Und genauso ist es mit den Intervallen. Wer sich läuferisch weiterentwickeln will, kommt um Intervalltraining nicht drum rum. Und wenn es in der Gruppe passiert und da jemand vorne läuft und sagt, hier so und so wird es gemacht, dann ist es natürlich eine andere Qualität und es fällt zugleich viel, viel leichter, beziehungsweise macht sogar richtig, richtig Spaß. Und das ist letzten Endes der Kern dessen, ja, warum wir da wahrscheinlich doch Zulauf finden und uns den Leuten einfach gefällt.
Super, also dann weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg, viele weiter gute Resonanz bei 26 Miles. Und ja, wir sind jetzt schon am Ende. Also es ist spannend, wir hätten sicherlich, wie schon gesagt, das eine oder andere auch noch ausweiten und vertiefen können. Aber so zum Ende unseres Gesprächs, Marc, gib doch so mal so einen ganz wichtigen, ja, Gedanken, der einfach für dich vielleicht auch allumfassend ist, so als Abschluss. Gerne so an die Hörerinnen und Hörer des Limitbrecher-Podcasts weiter. So vielleicht auch eine persönliche Botschaft, die du sagst, das ist das, was für mich einfach auch im Leben wichtig ist. Wenn du da was hast, dann gerne.
Ich hatte das gerade vorhin in unserem Gespräch schon ein bisschen durchklingen lassen, was ja meine größte Lehre ist durch die Challenge 120, aber was auch mir persönlich als Mensch und als Sportler am wichtigsten ist und was ich gelernt habe, man kann nur Positives bewirken und einen positiven Impact auf andere Leben haben und auch selber Freude empfinden, wenn es einem selbst gut geht. Und als Sportlerinnen und Sportler und Limitbrecher neigen wir dazu, uns komplett hinzugeben oder auch mal auszuschlachten oder ja, bis ans Letzte zu gehen. Aber das Allerwichtigste ist trotzdem, dass man einfach in sich reinhört und es Freude bereitet und dass man das Ganze nachhaltig gestaltet und nicht auf Teufel komm raus und dass man das Ganze gesund und ja, mit Freude an der Sache machen muss. Und wenn es mal nicht so geht oder irgendwo mal ein Limit erreicht ist, dass man nicht zu brechen bereit ist, dann ist es auch vollkommen okay. Und so sollten wir alle an unsere Sachen rangehen, denke ich.
Allen gesund und mit Freude. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und schöne Schlussworte, die, denke ich, für jeden von uns gelten, egal ob im Sport oder auch in anderen Bereichen des Lebens. Und wie vorher schon gesagt, auch das kann ein Limit sein, sich mal zurückzunehmen und nicht immer zu meinen, den nächsten Schritt zu machen. Das ist häufig auch so ein Punkt, kenne ich auch bei mir, einfach zu sagen, nee, da darfst du jetzt auch ein Limit brechen, zu sagen, stopp, jetzt ist es auch mal gut. Also von dem her sage ich nochmal danke für die Schlussworte, aber auch danke vor allen Dingen für das spannende Gespräch, für das interessante Interview. Mit vielen Bereichen, die wir da, denke ich, einfach auch angeschaut haben. Und ja, ich wünsche dir weiterhin bei allem, was du tust, viel, viel Erfolg und vor allen Dingen ja, bei den nächsten Wettbewerben einfach auch das umsetzen zu können, was du dir vorstellst. Und da wartet ja noch einiges. Und danke nochmal für deine Zeit und alles Gute nach München.
Danke dir, Jürgen, und vielen Dank fürs Zuhören.
Gerne. Danke auch an dich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass du heute reingehört hast in dieses aus meiner Sicht sehr spannende Interview. Wünsche dir, dass du viel für dich mitnehmen kannst, viele Gedanken, viele Impulse und wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Gute und denke immer daran, werde ein Limitbrecher, breche deine Limits, bevor sie dich brechen und entdecke dabei in dir, was möglich ist. Bis zur nächsten Ausgabe. Jetzt bin ich's nochmal. Ich freue mich, wenn dir diese Ausgabe des Limitbrecher Podcasts gefallen hat. Und du viel Inspiration, gute Gedanken und starke Impulse mitnehmen kannst. Wenn du noch mehr zu mir und dem Prinzip Limitbrecher erfahren willst, dann geh gerne auch auf meine Website www.jürgenswickel.com. Dort findest du noch weitere Informationen zu mir und meinen Themen. Ja, und dann wünsche ich dir, dass du in deinem Leben immer wieder ein Limitbrecher bist, mit dem Motto, breche deine Limits, sonst brechen sie dich, entdecke in dir, was möglich ist. Auf diesem Weg weiterhin alles Gute, dein Jürgen.